Das siebte Ochsenbild. Ochse vergessen. Es gibt keine zwei. Der Ochse war nur vorübergehend getrennt vom Hirten, wie eine Schlinge, in der sich der Hase fängt und zappelt. Jetzt ergeht es dem Hirten, als würde leuchtendes Gold aus dem Erz gebrochen, und der leuchtende Mond kommt hinter den Wolken hervor. Es leuchtet das eine kühle Licht schon vor dem Tag des Weltaufgangs. Ja, setzt euch bequem hin, wenn ihr wollt, wieder. Nach unserem Mondo gestern Nachmittag, habe ich mir jetzt gerade gedacht, euch zu sagen, dass ihr nicht erwarten könnt, ich nicht erwarte, dass ihr das alles kapiert. Nachdem ich viele Stunden damit verbracht habe, mir das irgendwie klar zu machen. Was meint dies, was meint das? Ja. Und gerade jetzt zum Ende hin kommen dann ein paar Sachen, wo ich selber noch irgendwie... Das kann ich zwar nur erzählen, weil ich es gelesen habe, aber verwirklicht habe ich das längst nicht. Oder denke ich irgendwie so, dass ich wirklich weiß, aha, das ist damit gemeint. Und es kommt hinzu, es sind wirklich auch Sachen dabei, die man mit Worten gar nicht erklären kann. Also ist meine Empfehlung an euch, das so zu machen, wie es eigentlich bei einem Teeshop oder so bei einem Vortrag immer sein sollte, nämlich nur zuhören. Nach Möglichkeit nichts Eigenes dazu denken, sondern aufmerksam im Samadhi zuhören. Sonst nichts. Das sickert dann schon in euch ein. Das braucht ihr nicht durch eigene Gedanken nochmal einordnen, sortieren oder sonst irgendwie, wie man das üblicherweise ja macht, nicht? Oder ablehnen, das sickert ganz von alleine ein. Und wenn man nur zuhört, behält man ja mehr, als wenn man sich zwischendurch immer ausklingt und sein eigenes denkt und dann wieder zurückkommt. Ochse vergessen. Bisher hat der Beobachter den Ochsen, also dieses ganze Getue und Gerappel im Kopf und was der alles euch und uns liefert, immer als Objekt gesehen. Immer nur als Nicht-Ich betrachtet. Da tut sich was, mit dem ich insofern eigentlich nichts zu tun habe, dass ich ja nicht entscheide, was der Ochse da dauernd liefert, was da bei mir los ist. Das ist ja das für mich Erschreckende, ganz zu Anfang, als ich angefangen habe zu sitzen, als ich gemerkt habe, es denkt ja, was es will. Ohne mich. Ich entscheide das ja gar nicht. Und der Beobachter, die ganze Zeit damit beschäftigt war, hier auch in diesen Ochsenbildern bis hierher, wie gehe ich damit um? Wie kann ich lernen, den zu beherrschen? Im Grunde war es oder ist es ein Kampf gegen sich selbst. Nicht, weil es ja immer der Impuls ist, das will ich so nicht. Ja. Ich will das anders haben, ich will das weghaben. ein Kampf gegen mich selbst. Auf diesem Bild, das habe ich heute Morgen erst erkannt, da liegt ja der Ochse, ne? Unten vor dem Haus. Man sieht die beiden Hörner da, ne? Durch die beiden Hörner bin ich drauf gekommen, ach ja klar, da liegt der Ochse. Ja? Der hat sich hingelegt. Möglicherweise liegt vor ihm rechts der Hirte, aber das kann ich jetzt so nicht erkennen auf dem Bild. Ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. Weder die Bilder noch das, was da drüber geschrieben steht. Der Hirte hat jetzt kein Problem mehr mit dem Ochsen. Wobei der nach wie vor aktiv ist, so ist es ja nicht. Und ich behaupte sogar, ohne dass ich das wissen kann, dass auch bei Shakyamuni Buddha dauernd irgendwas Gerappel im Kopf rumging, was er wahrscheinlich durch seine viel höheren Konzentrationsfähigkeiten, als ich je davon träumen kann, wahrscheinlich nur mit einem kleinen Fingerschnippen konnte er das abstellen oder irgendwie so, nicht? Aber weg ist es nicht. Das Karma, das Unerledigte, was er sich mal angesammelt hat, ist nicht mehr wegzukriegen. Kann man nicht auflösen, obwohl das immer behauptet wird. Ich bin fest davon überzeugt, natürlich auch einerseits eigene Erfahrung, andererseits viel gelesen, wo ich mir nicht, suche ich ja auch immer schon Bestätigungen oder finde welche. Oder ich lese nur das, was mich bestätigt. Man kriegt das Karma nicht weg, das Unerledigte. Und die Lösung in Anführungsstriche ist, und deswegen liegen hier die beiden, vermute ich mal, in Ruhe nebeneinander vor der Hütte. Es besteht keine Notwendigkeit mehr, die Kontrolle auszuüben. Also, der Hirte lässt alles zu, was da passiert. Du lässt alles zu, was da passiert. Das ist eigentlich die Lösung. Das wurde mir schon ganz früh verklickert, sage ich mal, von Raphael auch und anderen Lehrern. Du kriegst es nicht los, sondern die einzige Möglichkeit, Frieden damit zu machen, ist, es stört mich nicht. Es stört mich einfach nicht, was da alles abgeht. Was man üben kann, was ich euch mal empfehlen kann, oder euch empfehle, das nachher und heute Nachmittag gleich zu machen, ihr versucht mal wirklich beim Sitzen anzugucken, was passiert da, und keine Kontrolle darüber auszuüben, was der Geist macht. Das geht zum Beispiel sehr gut, ich mache das im Zen-Coaching so, da mache ich ja beim Zen-Coaching immer am Anfang, wenn wir zu zweit meditieren da unten, einen Durchgang durch den Körper, nicht? Sich den Körper bewusst zu machen, von den Füßen, Schienbeine, Oberschenkel bis zum Scheitel hoch, nacheinander sich das alles bewusst machen und dann manchmal, wenn das halt passt, sage ich so, und jetzt guck mal, wo geht deine Aufmerksamkeit hin, wenn du nicht kontrollierst? Dass du versuchst, sozusagen ihr nur zu folgen, der Aufmerksamkeit, nicht? So. Und dann merkst du, aha, jetzt ist sie plötzlich im linken Bein, jetzt ist sie in der rechten Schulter. Wo geht sie jetzt hin? Also, wenn man die Einschränkung auch dann eben macht, auf den Körper bezogen, nicht? Wo geht die Aufmerksamkeit hin? Ich kontrolliere gar nichts. Es darf alles passieren. Und genauso kannst du mit deinem Geist umgehen. Der kann die größten Schweinereien denken. Kann morden, quälen, streicheln, lieben, vögeln, alles. Darf alles machen. Es gibt kein Tabu. Ja? So. Das ist insofern ganz spannend, weil ich dann doch ziemlich viel über mich erfahre, wenn ich kein Tabu setze. Ja, weil wir das ja doch häufig machen. Also bei sowas wie jemanden vergewaltigen oder ein Kind missbrauchen oder sowas, ja, kommt sofort, nee, stopp. Also falls sowas überhaupt im Anflug irgendwo mal entsteht irgendwo als eine Fantasie oder also nur so ein Blitzlicht. Nein, das nicht. Ja. Und dann, also jetzt nicht nur bei sowas, sondern eben auch, weiß ich was, Vater, Mutter umbringen oder irgend sowas, nicht? Oder wie kann ich jemanden so richtig quälen? Ich hatte immer so die Fantasie, eine sanfte Art, jemanden an die heiße Heizung zu ketten zum Beispiel. Ja? So. Also das zuzulassen. Ich hatte meine ganze Zeit lang, das ist schon länger vorbei, also jetzt ein paar Jahre, weiß ich noch, hatte ich beim Nachmittagsschlaf, als ich schon nicht mehr arbeiten musste, beim Nachmittagsschlaf kamen mir häufig so Fantasien irgendwelcher Gewaltszenen, in denen ich vorkomme. Ja? So. Die habe ich am Anfang auch immer weggemacht, bis mir durch irgendwie, wo was klar geworden ist, Mensch, lass doch mal. Bei einer Therapeutin, bei der ich mal lange Zeit war, die hat das genannt, die Zwei-Schritt-Regel. Die hat gesagt, lass im Kopf, was da dir in den Sinn kommt, alles zu. Lass alles zu. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist natürlich die Entscheidung, mache ich das oder mache ich das nicht. Ja. Bei so Gewaltgeschichten für mich ist das klar, mache ich nicht. Das heißt, das ist gar nicht das Ding. Nicht? Aber es gibt ja andere Sachen. Wie gehe ich jetzt mit diesem oder jenem um? Oder wie? Da hat mich jemand geärgert. Wie gehe ich damit um? Nicht? Erstmal in der Fantasie laufen lassen und im zweiten Schritt natürlich entscheiden, mache ich das nicht. Passt das nicht. Ja. Also wirklich die Übung, keine Kontrolle machen, alles zulassen. Wo geht die Aufmerksamkeit hin? Was entsteht im Geist, wenn ich keine Kontrolle ausübe? Wenn ich alles zulasse und nicht eingreife? Dann heißt es hier, jetzt geht es dem Hirten so, als würde leuchtendes Gold aus dem Erz gebrochen. Und der leuchtende Mond kommt hinter den Wolken hervor. Es leuchtet das eine kühle Licht schon vor dem Tag des Weltaufgangs. Im Mumonkan 48 ist ein schönes Korn. Campus eine Straße. Entweder ihr habt das schon längst gelöst oder ihr seid noch so weit davor, dass ihr das vergessen habt. Bis das drankommt, wenn ihr die Koan-Ausbildung macht überhaupt. Das heißt, geht so, ein Mönch sagt dir zu Kempo Osho, es steht geschrieben, heilige in den 10 Richtungen, eine gerade Straße ins Nirvana. Ich weiß immer noch nicht, wo diese Straße ist. Kempo nahm seinen Stock, zog im Sand eine Linie und sagte, hier ist sie. Heilige in den 10 Richtungen, eine gerade Straße ins Nirvana. Ich weiß nicht mehr, was ich damals gemacht habe, um das zu lösen. Ich glaube, doch, ich erinnere mich schon, es hat ja schon Ähnlichkeit mit dem, was ich jetzt erwarte sozusagen, wo ich denke, dass es darauf ankommt. Wenn du so drauf bist, dass du in allem, was du siehst, in allen 10 Richtungen, heilig heißt ja nicht heilig im christlichen Sinne, sondern heilig heißt heil, ja, befreit oder heil oder schön oder kein Makel, es fehlt nichts. Wenn du dich umguckst in allen 10 Richtungen, so jetzt räumlich gesehen, und überall siehst du, dass es heil ist, dass es in Ordnung ist, dass da nichts dran fehlt. Das ist so, wie es ist, ist es gut. Sowohl alle Menschen, ja, die Matten, die Heizung draußen. Alles ist in Ordnung, alles ist so gut, wie es ist. Wobei gut keine Bewertung bedeutet. Gerade das ist die gerade Straße ins Nirvana. Also das, was immer wieder gesagt wird, nicht Istigkeit annehmen, die Soheit annehmen, wie sie ist. Ja. erstmal so annehmen, wie sie ist. Und das bedeutet ja nicht Gleichgültigkeit. Denn du erfasst intuitiv bei allem Geschehen, und da braucht man ja gar nicht mal in die Zeitung zu gucken, sondern nur auch sich vielleicht umzugucken, auf der Straße oder sonst wo, wo Leiden ist. Ja. Das erfasst man intuitiv. Du erfasst intuitiv, wo ist Leiden, wo ist Enge, wo ist Grausamkeit, wo ist Gemeinheit, ja? Wo ist Selbstsüchtigkeit. Das siehst du ja dann intuitiv und handelst dann. Genauso wie du siehst, nicht? Wo ist Offenheit, wo ist Freiheit, wo ist schöne Bewegung. Und du handelst dann eben angemessen. Entscheidest dich. Nicht klar, ich muss mich doch entscheiden. Bei dem ganzen Leid auf der Welt und bei den, ich sag mal im Durchschnitt, 5 E-Mails am Tag von Attac, von Change.org, von Ärzte ohne Grenzen und ich weiß nicht von wem, alles, die alles gut, Greenpeace, die alles tolle Sachen machen, muss ich mich ja entscheiden. Wo mache ich mit, wo nicht? Muss ja auch Grenzen ziehen. Nicht? Oder wie ich zum Beispiel schon schlechtes oder mit mir gerungen habe, sage ich mal, als diese ganze Flüchtlingskiste losging. Ne? Die Frage, engagiere ich mich jetzt da oder nicht? Und hier und so überall, wo mit wem man fast sprach oder Zeitungen oder sonst wo, überall wurde einem dieser Anspruch so entgegengebracht. Ne? Man muss sich eigentlich engagieren jetzt für Flüchtlinge. Sei es, dass man Klamotten spendet, sei es, dass man irgendjemanden betreut, dass man dies oder jenes macht. Ja. Mein Nachbar hat sich entschieden, Unterricht zu geben, auch ein Rentneralter, Deutschunterricht zu geben und sowas. Ne. Bin ich toll, ja. Mhm. Ah, müsste ich eigentlich auch. Ach, schlechtes, irgendwie schon ein bisschen schlechtes Gewissen. Ne. Ich habe mich dagegen entschieden. Ich habe gesagt, dass ich mache schon genug Gutes. Aber das gibt es gar nicht. Aber gleichzeitig oder wirklich bei allem, was um dich herum ist, ich habe ein anderes Beispiel, wenn es darum geht, anzunehmen, was da gerade passiert. Das ist ein sehr radikales, auch ganz sehr privates, aber ich kann es euch trotzdem erzählen. Ich habe es auch hier schon mal erzählt, bei dem Tee schon, meine ich. Eine meiner Enkelin, muss ich so rum sagen. Das ist jetzt, 12 Jahre her, als sie geboren wurde. Und dann, als sie zweiten Geburtstag hatte, wurde sie krank. Und dann wurde festgestellt, Hirntumor. Nichts zu machen. So. Außer schon, also operativ gar nichts zu machen. Und dann dauerte das ein Jahr lang fast, bis sie dann doch gestorben ist, was da alles gemacht worden ist. Ja. Das war hier in Bremen passiert auch. Also sie war dann hier die ganze Zeit, auch hier im Krankenhaus. Und ich war als Opa natürlich schon ganz dicht dran. Ich habe nie, das habe ich im Nachhinein erst festgestellt, ich habe nie einen Gedanken gehabt in der Richtung, sowas darf doch nicht sein. Oder mit Schicksal oder Gott oder irgendwie sowas. Ja? Also eine Empörung darüber, warum trifft das dieses Kind? Und die Eltern natürlich und die Geschwister und uns auch, meine Frau und mich und andere. Also ich habe nie damit gerechnet, so wie viele eben mit Schicksal oder sowas rechnen, wenn irgend sowas passiert. Ja? Das habe ich im Nachhinein erst gemerkt, so in der Rückerinnerung. Ja. So. Also irgendwo doch einfach akzeptiert, ja, das ist so, es ist so, passiert. Ja. Ja. Das nächste ist Ochse und Hirte vergessen. Alle Begierde und Furcht sind abgefallen, Heiliges und Weltliches spurlos verschwunden, der leere Kreis. Schande, alle Welt wollte ich erretten, Mit einem Schlag bricht jäh der große Himmel in Trümmer, Erstaunen. Es gibt keine Welt zu erretten. Im Unbegangenen endet der Weg. Kein Wort vermöchte ich zu sagen, wie dem Hirten in dieser Lage zumute ist. Jetzt müsste ich eigentlich ein Tesho über das Hanya Shingyo halten, ne? Das wir ja täglich dreimal rezitieren. Morgens hier vom Vortrag und dann abends nochmal. Aber ich zitiere ein paar, weil ich finde, das ist immer noch so ziemlich die beste Beschreibung, die ich kenne, worum es hier geht. Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Leerheit ist nicht verschieden von Form, noch ist Form verschieden von Leerheit. Alle Dinge in der Welt sind leer, so auch Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregungen und Bewusstsein. Das kann man erst einmal so verstehen und auch völlig richtig, aber noch nicht vollständig, aber völlig richtig verstehen, dass alles eigentlich keine Bedeutung hat, keinen Sinn hat. Also das Universum kennt keinen Sinn dafür. Es gibt kein universales Gesetz oder sowas nach Auffassung des Zen. Christen sind da anderer Meinung natürlich oder Gläubige. Es gibt kein universales Gesetz, wozu das Ganze eigentlich gut ist und wozu es hinführen soll. Weil sowas wie eine Transzendenz, so wie ein Jenseits sowas, gibt es im Zen nicht. Sollte es im Buddhismus eigentlich auch nicht geben, aber das hat sich ja heftig eingeschlichen im Mahayana-Buddhismus. Und so hat auch meine Existenz und das, was mich ausmacht, oder sage ich mal, das sind ja die sogenannten Anhaftungsgruppen, Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein. Alles, was da hier Ereignis in mir ist und worüber wir gestern auch diskutiert haben, das passiert halt. Passt da. Für nichts und wieder nichts. Ja? Und ob du oder ich befreit werden oder nicht, das ist dem Universum doch scheißegal. So. Einerseits, nicht? Oder nein, das heißt eben auch, alles, was wir so an Begriffen, an gut und schön und bedeutungsvoll und Sinngebung und alles Mögliche, alle Konzepte, die wir haben, ist alles ausgedachtes Zeug. Im Grunde ist es leer. Ja. So. Alle Dinge sind wie die Leerheit, frei von Entstehen und Vergehen. Sie sind weder rein noch unrein, weder vollkommen noch unvollkommen. In der Leerheit gibt es keinen Körper, kein Gefühl, keine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, habt ihr darüber schon mal nachgedacht, wenn ihr das gelesen habt, was das eigentlich meint? Da gibt es keine Willensregung und kein Bewusstsein. Da gibt es weder Augen, stellen wir mal vor, da gibt es weder Augen noch Ohren, weder Nase noch Zunge, weder Leib noch Geist, weder Sinnesobjekte noch Vorstellungen. Da gibt es weder den Bereich der Sinne, noch den Bereich der Sinnesobjekte, noch den Bereich des Bewusstseins. Eine erste Näherung, was damit gemeint sein könnte, ist die Erfahrung, die jeder selber machen kann im Samadhi. Das heißt, wenn ich wirklich mal kurzzeitig oder länger ganz tief konzentriert bin, im sogenannten absoluten Samadhi. Also nur atmen, nur zählen, nur Mu oder gar nichts. Also so, dass im Grunde so konzentriert, dass im Grunde im Bewusstsein die ganze Welt, Außenwelt und du selber, ich auch, irgendwie gar nicht existiert. Man kann dann einen Zustand erreichen, und ihr kennt ihn, wenn ihr ihn bemerkt habt, ihr wisst, ihr kennt ihn, da seid ihr öfter drin, wo man wirklich nur sozusagen Wahrnehmung ist, aber nicht was. Ja? So. Das heißt, da gibt es dann keinen Körper. Alles nicht, weil ich nehme meinen Körper nicht wahr. Ich habe auch kein Gefühl. Mit Augen, Ohren, Nase, Zunge ist natürlich nicht physikalisch die Augen gemeint, sondern das Sehbewusstsein. Sehen, hören, riechen, schmecken. Ja. Ist halt nicht, existiert nicht, weil mein Geist, meine Wahrnehmung ist so fokussiert nur auf sich selber sozusagen, dass das alles weg ist. Das ist ein Zugang dazu. Aber es ist mehr gemeint. Und da hört es dann auf mit dem rationalen Verstehen. Es werden keine Unterscheidungen mehr gemacht. Wenn man Bankei liest und Huang Po und auch Rinzai oder so, da wird häufig so formuliert, die Welt ist nur ein Geist. Im Grunde gibt es diese ganzen Unterschiede, die wir hier auch sehen können. Wir brauchen uns ja nur umgucken. In Wahrheit gibt es die gar nicht. Alles entsteht nur aus einem Geist. Das meint, wir an Aufforderung an uns auf dem Weg, jetzt in die nächsten Bilder rein auch, dass wir keine Unterscheidung machen. Und sei es nur in der Wertigkeit, die wir den Dingen zumessen, in den Eigenschaften, die wir ihnen zumessen, dass wir keine Unterscheidung machen zwischen einem Baumstamm und Hartmut. Das liegt ja nahe. Ne? Also andersrum gesagt, dass unser Leiden, unsere Probleme, die wir mit uns rumschleppen, eigentlich nur darin liegen dauernd, dass wir Unterscheidungen machen, unterschiedliche Wertungen an alles, was wir erleben, heranlegen. Wenn wir das nicht täten, wenn unser Geist das nicht täte, nach dem Motto, wir können das tun, wir müssen das sogar tun, damit wir mit den Dingen umgehen können. Ja? Aber wenn wir mit den Dingen nicht umgehen müssen, macht unser Geist keine Unterscheidung. Ja? Macht auch keine Unterscheidung zwischen Hartmut und Moritz. Denkt der Kopf nicht in diesem Fall. Ja? Unterscheidung heißt, der eine ist so, der andere ist so, der eine ist besser, der andere ist schlechter, der kapiert mehr, der kapiert weniger, der ist aber schneller oder ich weiß nicht was man da so an Unterscheidungen den Menschen überstülpt. Also im Grunde das, worüber ich gestern auch geredet habe, wenn jemand zur Tür reinkommt, dass wir ihm alles überstülpen an Kennzeichen, an Merkmalen. Wenn wir das nicht tun, ja, das hatten wir gestern das Thema, nicht, dass man dann überhaupt erkennt, wer oder was ist das. Aber es geht eigentlich weit darüber hinaus, aber wie gesagt, das kann ich zumindest, also wird auch gesagt, andere können es auch nicht, das in Worten ausdrücken. Aber ich zitiere mal Huang Po, da kann man nur zuhören, gar nicht drüber nachdenken, nur zuhören. Wenn du an überhaupt nichts mehr haftest, keinerlei Begriffe von Existenz und Nicht-Existenz, groß und klein, dumm und weise, schön und hässlich und so weiter hast, wenn dein Geist diese Begriffe gar nicht mehr enthält, dann wirst du handeln wie Buddha. Dein Reden geschieht von selbst, dein Handeln geschieht ohne dich den jeweiligen Umständen vollständig entsprechend. Würdest du alle deine Zeit im Gehen, Stehen, Sitzen oder Liegen dazu verwenden, zu lernen, wie du die Begriffe bildende Tätigkeit deines eigenen Geistes zum Stillstand bringen kannst, würdest du mit Sicherheit am Ende das Ziel erreichen und erkennen, dass wirklich nicht das Geringste vorhanden ist, das erlangt werden kann. Das kann man nur so mal sich anhören, ja. Und es gibt nichts zu verwirklichen. Steht auch im Hanya Shingyo, nicht? Nach dieser Weisheit, dass es nichts zu verwirklichen gibt, streben die Suchenden. Ja, ein ganz schöner Anspruch, nicht? Ja. Alle Welt wollte ich erretten, steht da. Es gibt nichts zu erretten. Wenn Erleuchtung bedeutet, alles als Soheit anzunehmen und so die Istigkeit vollständig zu akzeptieren, dann sind alle transzendenten Gestalten wie Bodhisattvas und solche, die wir ja hier oben stehen haben, so in einem, da, alles Hirngespinste. Es gibt keine Wahrheit, es gibt auch keine Ethik, es gibt auch keine Moral als Weltgesetz. Alles Erfindung von Menschen, alles nur Konzepte. Ein Problem für mich oder für uns ist irgendwie, sowohl hier wie in den Ochsenbildern, wie auch in den ganzen Koran oder so, Mitgefühl kommt so gut wie nicht vor. Also das Verhältnis von Menschen, wie sie miteinander umgehen sollten. Es gibt die Sila des Zen, klar, die Ethik des Zen. Aber in der Ausbildung, in Anführungsstrichen, jetzt hier und in den Koran oder so, kommt es überhaupt nicht vor. In 2, 3 Koran von den 350 oder 400, die ich kenne, da kann man es hineininterpretieren. Ja, ansonsten aber nicht. So dass ich meine, Mitgefühl entsteht ja dadurch, dass ich zum einen weiß, wie fühlt sich etwas an, was jemandem geschieht, wenn ich es selber schon mal erlebt habe. Und dann unsere neueste Erkenntnis, die der Buddha in dieser Form ja noch nicht haben konnte, dass es sowas wie Spiegelneuronen gibt. Schon mal gehört? Nicht? Dass im Kopf, ich sag's mal so, einfach ein Mechanismus ist, dass wir das, was wir sehen, was ein anderer erlebt oder was hier passiert, im Kopf automatisch selber so spiegeln, als würden wir es selbst erleben. Und das auch dann Empfindungen auslöst in uns, entsprechende, aus denen man dann sagen kann, entsteht sowas wie Mitgefühl, Mitempfinden. Ja. Dass das also ein, weiß ich was, im Gehirn oder in den Genen oder sonst wie angelegter Mechanismus ist, dass man sich in andere auch hineinfühlen kann, indem man mitfühlt, was die fühlen, wenn ich es wahrnehme, wenn ich es sehe. Nicht? Und ein letzter Aspekt ist dieses Kreises hier. Wenn es wirklich so ist, dass du durchschaut hast und das hier auch drin sitzt, nicht nur intellektuell im Kopf, sondern wirklich ganz tief sitzt, dass in Wahrheit alle Dinge, alles leer ist und bedeutungslos eigentlich sind und keinen Sinn haben. Wenn du das so drin sitzen hast, wie zum Beispiel das Wissen, wenn du in Wasser hineinfasst, also die Erwartung, dass du spürst, dass du weißt, Wasser spürst, das sitzt so fest drin in dir, dieses Wissen. Wenn du das Wissen, dass alles leer ist, genauso sicher drin hast, oder dass völlig klar ist, wenn ich die Hand so bewege, dass ich Tiefe spüre, nicht? Logisch. Dann hast du keinen Boden mehr unter den Füßen. Du hast nichts, woran du dich wirklich orientieren kannst, woran du dich messen kannst, woran du dich festhalten kannst. Und wenn dieses Wissen eintritt, so wirklich tief in dich eindringt, dann passiert das, was im Zen dann immer genannt wird, der große Tod. Nicht? Dass du nämlich wirklich eigentlich alles, was dich irgendwo sicher macht und festhält an Konzepten, an Vorstellungen, an Ideen über dich selber, deine Vergangenheit, über Zukunft, wie was funktioniert, wofür was gut, schlecht ist, verlierst. Ja? Wird bedeutungslos plötzlich. Du hast nichts, woran du dich festhalten kannst. Das wird dann großer Tod genannt. Also, das muss sich überhaupt nicht gut anfühlen. Im Gegenteil, ist das wohl so. So, das waren jetzt die ersten 8 Ochsenbilder. Ihr kennt den Spruch, das gesagt wird, vielleicht kennt ihr noch nicht, das gesagt wird, von dem Weg, den wir bisher durch die Ochsenbilder gegangen sind, vom 1. bis zum 8. braucht man, das ist natürlich über den Daumen, irgendwie 10 Jahre Training, Übung. Und dann für das 9. und 10., die beiden letzten Ochsenbilder, 30 Jahre. Das wird so beschrieben, 10 Jahre den Berg hinauf, 30 Jahre den Berg wieder runter. Und die machen wir morgen, die 30. Hi.